Minute in Dialog. Alexander Kähler mit Andrea Nahles.
Der neuen Vizechefin der Sozialdemokraten, der linken Frontfrau in der SPD, wie manche sie nennen. Herzlich willkommen bei Phoenix. Frau Nahles, Klein Willi soll Ihre Mutter Sie früher genannt haben, weil Sie von Kindesbeinen an einen Lieblingssatz hatten und der lautete, ich will das aber. War das nur so oder verwenden Sie den Satz bei passender Gelegenheit auch heute noch?
Naja, also ich habe schon einen Dickschädel manchmal und meine Mutter hat das immer sehr anstrengend gefunden, logischerweise. Aber sie ist das auch von anderen Familienmitgliedern gewohnt.
Dickschädel, gehen Sie da auch gerne mal mit dem Kopf durch die Wand, wenn es nicht anders
geht? Es ist schon vorgekommen, ja.
Kommandieren Sie eigentlich gerne? Sie haben ja gesagt, Sie waren nicht nur in einer Schülerzeitung, Sie waren dort auch Chefredakteurin.
Ja, sagen wir mal so, ich habe festgestellt, dass es durchaus so ist, ich habe weniger Angst vor Gruppen zu sprechen. Und sehr früh, schon in der Schule, war das immer das Prädestinieren dafür, dass man irgendwo dann vorne die Gruppe dann am Ende nach außen vertritt oder anführt oder sowas. Und trotzdem habe ich auch schon auch als Angestellte gearbeitet bei der IG Metall und da war ich eben nicht der Boss und das ging eigentlich auch ganz gut.
Sie sind geboren und aufgewachsen in der Eifel, da leben Sie auch heute noch.
Ja.
Wenn Ihnen das Temperament durchgeht, dann sagen Sie, kommt in Ihnen wörtlich die Vulkaneifel hoch. Das klingt bedrohlich. Für empfindsame Gemüter ist es dann wohl besser, einen etwas größeren Sicherheitsabstand zu Ihnen zu halten.
Ja, aber das ist doch das Schöne, ist, dass so eine Eruption dann kommt, aber auch wieder geht. Und ich bin zwar ein bisschen jähzornig, aber ich bin nicht nachtragend. Und ich glaube, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich habe auch im Laufe der Jahre gelernt, das ein bisschen besser zu kontrollieren. Aber tatsächlich komme ich wirklich aus der Vulkaneifel. Und der Lacher See ist vor 13.000 Jahren das letzte Mal ausgebrochen. Das klingt zwar sehr lang, aber ist eigentlich nur ein Wimpernschlag, geologisch betrachtet. Mhm. Also Sie müssen sich vorstellen, wir haben immer das Risiko, dass wir da nochmal in die Luft gehen. Und das färbt natürlich auf die Einwohner ab, ja.
Gut, in diese Kategorie fällt dann auch das, was ein Parteifreund über Sie gesagt hat, Sie hätten einen eifelgestellten Charme.
Einen eifelgestellten Charme, ja. Das ist ja sehr zweideutig, oder finden Sie nicht? Also würde mich freuen, wenn man mir Charme unterstellt und die Eifel liebe ich. Es ist einfach die Region, wenn ich da durch die jetzt gerade den Herbstwald gehe, das ist einfach für mich wirklich Heimat und da fühle ich mich am wohlsten. Nichts gegen die Berliner, aber eigentlich bin ich doch lieber in der Heimat.
Ihre politische Karriere, das wissen wir, die hatte durchaus Knicke. Da ging es nicht immer geradewegs nach oben. Wenn man so robust ist, aber auch so authentisch, liebt man dann das Risiko, über Sie mal zu lesen, eine wie Nahles wird nicht Vegetarierin, wenn sie Gammelfleisch hört.
Das stimmt.
Also lieben Sie das Risiko oder können Sie damit gut umgehen?
Ich kann das Risiko durchaus, natürlich mache ich nicht wildes Risiko fahren, aber ich bin doch sehr schreckensfrei. Also ich benutze eigentlich lieber den Begriff satisfaktionsfähig. Also ich gehe einem Streit, wenn er notwendig ist, nicht aus dem Weg. Sondern ich gehe auch lieber durch die Vordertür als durch die Hintertür. Und bei der Vordertür-Variante ist es manchmal wirklich so, dass man ein Risiko eingeht, weil man ja demjenigen, der vielleicht anderer Meinung ist, ankündigt. Hallo, ich bin anderer Meinung, ich gehe jetzt einen Konflikt ein. Wenn du das so mit Stühle sägen und so weiter machst, dann ist das ja heimlich tuerig und dann hast du ein weniger hohes Risiko. Aber ich mag es einfach nicht. Und ich stelle fest, dass das Einzige, was mich die letzten Jahre durch alles durchgebracht hat, durch Höhen und Tiefen, ist, dass man irgendwo gegenüber sich selber dann doch nochmal auch, muss ich ja selber Rechenschaft ablegen. Und das Einzige, was mich da irgendwo beruhigt, ist, dass ich eigentlich immer durch die Vordertür komme.
Wir haben jetzt einiges gehört über Ihr persönliches Rüstzeug für den langen Marsch durch die Institution SPD. Sie sind 37 Jahre alt und schon Vizechefin der Partei. Viele Politiker gehen ja gar nicht mit 67 in Rente, sondern arbeiten noch länger. Also haben sie noch mindestens 3 Jahrzehnte Beruf vor sich. Was kann da noch kommen? Doch eigentlich nur Parteichefin, möglichst noch in Personalunion mit der Regierungschefin. Wollen Sie die erste sozialdemokratische Bundeskanzlerin in Deutschland werden?
Also ich möchte, dass die Sozialdemokraten Bundeskanzler stellen und ich bin im Team, was das vielleicht organisieren kann. Also Einfluss haben. Das möchte ich. Aber ich habe nie, außer dem Jusse-Bundesvorsitz und dieser Generalsekretärsfrage, so eine klare Vorstellung gehabt, das muss es sein oder das. Ich gehöre zu so zu einer Art Feld von Leuten in der SPD, die für Führungsaufgaben aller möglichen Art vielleicht in Frage kommen. Und das finde ich auch okay, aber damit bin ich jetzt eigentlich auch ganz zufrieden. Ich habe nämlich einen ziemlichen Respekt vor dem, was ich gerade geworden bin, stellvertretende SPD-Vorsitzende. Ich will das Amt jetzt erstmal auch ausfüllen. Ich will das auch die Leute sagen, die macht das gut. Und zwar natürlich die, die mich gewählt haben vor allem. Und deswegen finde ich es falsch, dass man immer nur ans Übermorgen denkt, sondern das, was man gerade hat, gut machen und dann gucken, ob sich neue Möglichkeiten auftun. Das ist meine Strategie dabei.
Aber das Kanzleramt würden Sie sich zutrauen?
Also ich habe darüber offen gesprochen, weder zäunerüttelnd noch nächtlich nachgedacht. Ich habe mal in der Abiturszeitung habe ich mal
nachgedacht.
Das ist
nicht
das einzige Mal, da habe ich mal gesagt, Hausfrau will ich werden oder Bundeskanzlerin. Und an diesem Beispiel kann man schon sehen, dass ich es ironisch gesehen habe, weil diese beiden Amplituden, die habe ich auch. Ich bin eigentlich auch ganz froh und froher Mensch, auch ohne, dass ich jetzt Bundeskanzlerin würde. Und ich möchte mir, wissen Sie, was ich glaube, was das Wichtigste ist? Man muss auch aufpassen, dass man intakt bleibt. Und es ist nicht so einfach hier in dem Betrieb. Man wird ganz schön durch die Mühle gejagt. Und meine Sorge ist eher so ein bisschen, dass man als Person sich irgendwann auf der Strecke verliert. Und deswegen ist das Ziel Bundeskanzleramt zwar schön und gut, aber eigentlich möchte ich auch darauf achten, dass ich irgendwo für mich persönlich auch intakt bleiben kann.
Sie wollen sich jetzt als stellvertretende Parteivorsitzende bewähren, sagen Sie. Ist denn Ihre Partei schon auf gutem Weg?
Ah, ich habe ein gutes Gefühl. Die SPD hatte einen Parteitag, wo sie das Gefühl hatte, hier wird wirklich echte Diskussion auch gewünscht. Die wird nicht abmoderiert. Es gibt nicht nur Inszenierungen. Es gibt auch kein Basta. Es war richtig gut. Und ich hatte nur positive Rückmeldungen von allen, die da waren. Und es gab auch in der Öffentlichkeit einen selbstbewussten Eindruck dieser SPD. Und das liegt auch daran, dass wir uns programmatisch einen neuen Kompass gegeben haben mit dem Grundsatzprogramm, aber programmatisch eben auch sehr viel um diesen Leitantrag Gute Arbeit herum auch wieder soziales Profil in den Mittelpunkt gestellt haben. Und ich denke, insgesamt ist die SPD mit dieser Linie auf einem guten Weg, aber sie hat noch nicht alle Hürden genommen. Wir müssen noch die Bürgerinnen und Bürger überzeugen. Und wir sind noch nicht in der Situation, wo ich zufrieden wäre.
Phoenix hat den Parteitag ja in nahezu voller Länge übertragen.
Das wurde übrigens gelobt überall bei meinen Genossen vor Ort. Sie konnten alles sehen, weil Phoenix das übertragen hat. Ja.
Es sind bei dem Parteitag, wenn man sich den genau angesehen hat, aber trotzdem ja einige Fragen offen geblieben. Also da wurde einerseits Kurt Beck bejubelt, andererseits Franz Müntefering wieder in das Herz der Partei zurückgeholt, so schien es zumindest. Es wurde eine linke Politik verabschiedet. Gleichzeitig hat man ganz andächtig und wehmütig Gerhard Schröder gelauscht. Bleibt das bei dieser Doppelgesichtigkeit der SPD?
Ja, in gewisser Weise sage ich sogar, ich hoffe, dass es bei uns spannend bleibt. Und es war doch eigentlich ganz weise, dass man sagt, wir brauchen einen starken Vizekanzler, der übrigens eine tolle Rede gehalten hat auf dem Parteitag und auch als sozialdemokratischer Vizekanzler gesprochen hat. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch als Partei sichtbar sein, auch unsere eigenen mittelfristigen Ziele nicht unter den Tisch bringen, auch wenn die Große Koalition es nicht umsetzen wird. Jedenfalls nicht alles, was wir wollen. Also ich finde, wenn wir das harmonisch miteinander so zusammenbringen, wie es auf dem Parteitag gelungen ist, ist eine Stärke. Wenn wir es gegeneinander stellen und es kracht und es gibt wochenlang nur Streit, dann ist es eine Schwäche. Eigentlich ist die Schwäche nur dann, wenn man immer stark abtauschenden offenen Streit hat. Es ist aber nicht grundsätzlich eine Schwäche der SPD, beides zu wollen, regieren und eigenes Profil haben.
Aber war es nicht gerade dieses duale System SPD, das in den letzten Jahren die Mitglieder verunsichert und die Wähler irritiert hat?
Ich hatte eher das Gefühl, dass das duale System aus der Balance geraten war und dass es fast nur noch die Regierungs-SPD war, die in der Öffentlichkeit das Profil bestimmt hat. Und das hat eben nicht gereicht, um alle zu überzeugen, die wir gebraucht hätten, um weiter einen sozialdemokratischen Kanzler zu stellen. Nein. Und das ist ja unser Ziel. Wir wollen die Regierung anführen mit dem eigenen Kanzler und nicht nur die zweite Geige spielen.
Es gab ja viel Diskussion um das Grundsatzprogramm, das auf dem Parteitag verabschiedet worden ist. Da stand ja lange Zeit im Vordergrund der Begriff vorsorgender Sozialstaat. Dafür stand der vormalige Parteivorsitzende Matthias Platzig. Da ging es darum, dass im Prinzip nur die Grundleisten des Sozialstaats da sind, Chancengleichheit. Mhm. Und jeder soll erst mal versuchen, selbst sich zu behaupten in diesem Staat. Der wurde jetzt etwas in den Hintergrund gedrängt, dieser Begriff. Es wird eigentlich mehr von der sogenannten solidarischen Mehrheit gesprochen. Was dürfen wir uns denn darunter verstehen?
Wir adressieren mit unserem Politikangebot eine solidarische Mehrheit. Was heißt das? Dass wir glauben, dass die meisten Leute in einer Gesellschaft leben wollen, die nicht bestimmte Gruppen ausgrenzt, ob die nun aus religiösen oder aus Gründen der Armut beispielsweise ausgegrenzt werden, sondern dass es am besten und am komfortabelsten für alle ist, wenn die Leute alle eine Chance haben. Nicht alle gleich sind, auch nicht alle dasselbe Geld haben, aber doch, dass man sagen kann, es bleibt niemand zurück. Und diese Solidarität in einer Gesellschaft zu adressieren, zu fördern, auch zu aktivieren, auch Solidarität zu belohnen, das ist das, was wir damit meinen. Und unsere Unterstellung ist, dass das eine Mehrheit in unserem Land ist und nicht eine Minderheit, die das will.
Darf ich das mal vielleicht fortentwickeln, auch mit Ihren eigenen Worten? Sie haben ja die Zukunft einer linken Volkspartei so definiert, ein Bündnis der Mittelschichten mit denen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind. Das klingt ziemlich gut, aber ist das wirklich realitätsnah? Es sind doch gerade die Mittelschichten, die sich ärgern, dass auf ihren Schultern fast die gesamten Lasten des Sozialstaats.
Ja, die Mittelschicht ärgert sich, wenn sie das Gefühl hat, dass das, was sie investiert, auch an Steuern, die sie zahlt oder an Sozialabgaben, im Prinzip das Ziel dann auch nicht mehr erreicht. Dass also praktisch die Unsicherheit oder Kriminalität zum Beispiel steigt oder dass die Bildungssysteme nicht gut aufgestellt sind. Aber in Deutschland kann man sagen, dass auch die Mittelschicht von unserem System, also auch dem Sozialstaat profitiert, ob das über das Kindergeld ist, ob das über eine gute Infrastruktur auf Straßen, aber auch bei Schulen oder sowas angeht. Ich glaube, es kommt darauf an, dass man die Solidarbereitschaft nicht sozusagen missbraucht, sondern deswegen sagen wir als Sozialdemokraten auch immer fordern und fördern, aber auch fordern. Das heißt, man sagt, im Rahmen seiner Möglichkeiten muss auch jemand, der Hartz IV bekommt, sich aktiv an unserer Gesellschaft beteiligen und nicht passiv sein. Sondern wir wollen ihn aktivieren, dass er auch seinen, wenn auch vielleicht kleineren Beitrag als jemand anderes, der doch beiträgt. Und insoweit ist dieses auch eine Frage der Leistungsbereitschaft von allen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Von daher glaube ich, dass die Mittelschichten sich nicht ausklinken aus dem Sozialstaat, wenn sie Gefühl haben, dass das in Lot ist. Und darum muss es gehen. Und deswegen verlange ich nicht, das ist eben die Politik, die andere Parteien machen, auch die Linkspartei, einfach nur Transfer an diejenigen, die keine Arbeit oder haben, sondern ich sage, hey, wir müssen aber dafür sorgen, dass die auch wieder Arbeit bekommen und dass sie auch ihren Beitrag leisten können. Und das ist eben dieser Aktivierungsansatz. Und insoweit hoffe ich, dass es möglich ist, beides miteinander zu verbinden.
Sie haben ja sich verbeten, als Einflüsterin von Kurt Beck in der Öffentlichkeit bezeichnet zu werden. Aber fällt denn der Parteivorsitzende einen Beschluss, ohne Sie vorher zu kontaktieren?
Aber haufenweise. Natürlich. Kurt Beck ist ja auch mein Landesvorsitzender. Ich komme ja auch aus Rheinland-Pfalz wie er. Und er hat da seinen eigenen Kompass, seinen eigenen Kopf. Natürlich fragt er auch manchmal. Der fragt aber nicht nur mich, sondern der fragt auch andere, wie schätzt du das ein? Ja, das tut aber ein guter Parteivorsitzender auch. Und mehr ist es nicht und nicht weniger.
Aber auf die Frage, was Sie denn an Kurt Beck jetzt als er neu gewählt wurde, so besonders schätzen gegenüber den Vorgängern, hatten Sie ja gesagt, er macht auch die Gremienarbeit transparenter. Mhm. Also verstehe ich so, dass er auch die Gremienmitglieder mehr einbezieht.
Ja, aber er sagt zum Beispiel, wir versuchen. Bei der Erbschaftssteuer war das jetzt ein Fall. Das war, der Parteirat ist so ein kleiner Parteitag, da hat er gesagt, wir versuchen das Bestmögliche zu verhandeln. Aber ich verspreche euch, wir kommen mit dem Ergebnis dann nochmal wieder hier in unserer Runde und wir diskutieren das dann gemeinsam. Also er macht das wirklich beteiligungsorientiert. Er verschweigt nicht, dass wir in der Großen Koalition Kompromisse machen müssen. Das erwartet auch ehrlich gesagt niemand. Aber er sagt, wir machen das nicht über eure Köpfe hinweg. Und das ist so eine Qualität, die ich sehr schätze bei ihm.
Auf Ihren Rat hört er auch.
Manchmal.
Waren denn die beschlossenen Änderungen zum Arbeitslosengeld 1, also die zunächst mal Ihr Parteitag beschlossen hat, waren die dann noch nicht doch ein Zugeständnis an Volkes Stimme und Volkes Stimmung und an die nicht sehr erbaulichen Umfragen für die SPD?
Also es war auf jeden Fall erstmal ein Eingeständnis, dass von den älteren Arbeitslosen, die zwischen 50 und 65 Jahren arbeitslos werden, schaffen nur noch 28%, das ist weniger als ein Drittel, überhaupt wieder in einen Job zu kommen. Und das ist auch, nachdem wir uns viel Mühe gegeben haben in den letzten Jahren, Fakt. Und es ist insgesamt die Beschäftigung von Älteren besser geworden. Also die Anzahl der Älteren, die im Job bleiben, ist höher. Aber diejenigen, die arbeitslos werden, haben ganz wenige Chancen. Und dass wir denen sagen, hey, ihr habt ein halbes Jahr mehr Zeit, wir wollen das nochmal gezielt fördern, wir nehmen auch nochmal ein bisschen Geld in die Hand, um die Förderung zu verbessern, das ist ja auch Teil des Beschlusses, das ist erstmal auch ein Eingeständnis, dass wir es trotz der Bemühungen in den letzten 5 Jahren nicht geschafft haben, die Situation für die älteren Arbeitslosen in Deutschland so zu gestalten, dass sie gleich auf sind mit anderen Altersgruppen.
Aber die Kritiker des Beschlusses sagen ja, gerade der gegenteilige Effekt tritt ein, wenn man das Geld länger zahlt, werden sie umso schlechter in den Arbeitsmarkt zurückkommen können.
Also wir haben es ja jetzt gekürzt und die, dann müsste ja in den letzten Jahren da an der Stelle, was die Reintegration der Älteren angeht, in den Arbeitsmarkt so viel besser geworden sein.
Das ist doch besser geworden, haben wir selbst gesagt.
Nein, wissen Sie, man muss unterscheiden zwischen denen, die länger im Job bleiben, weil wir die Frühverrentungsprogramme abgeschafft haben. Und das haben wir erfolgreich geschafft und dafür bin ich ausdrücklich. Ich möchte nicht in diese alte Frühverrentungspraxis wieder. Ganz klar. Und da haben wir Erfolge. Aber für diejenigen, die wirklich zwischen 50 und 65 arbeitslos sind und die insbesondere dann auch noch schlecht qualifiziert sind, also wissen Sie, diese klassischen Hilfsarbeiter, die keine richtige Ausbildung gemacht haben und so, für die ist es überhaupt nicht besser geworden. Und das muss man eben in den Zahlen auch unterscheiden. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, ja, wir haben erkannt, dass davon können wir niemanden überzeugen, weil die Situation noch nicht überzeugend ist.
Aber die Auseinandersetzung in der SPD im Vorfeld des Parteitags mit Franz Müntefering, die war ja ganz grundsätzlicher Art dazu.
Genau.
Und Franz Müntefering hat gesagt, wenn man für seine Überzeugungen nicht die Mehrheit hat, dann muss man sich schon die Mühe machen, die Mehrheit von seinen Überzeugungen zu überzeugen und nicht bei erster Gelegenheit gleich die Überzeugungen über Bord zu werfen.
Das ist richtig. Aber bei erster Gelegenheit über Bord werfen, davon kann keine Rede sein. Wir haben 2003 diesen schwierigen Agenda-Prozess mit allen Höhen und Tiefen durchgestanden. Und übrigens hat auch der Franz Müntefering dafür seinen Kopf hingehalten. Deswegen verstehe ich auch, dass er an der Stelle ein bisschen sensibel ist. Aber ist es umgekehrt für einen Politiker auf Dauer in der Demokratie sinnvoll, sich Wachs in die Ohren zu stopfen und den eigenen Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr zuzuhören? Also das kann es ja auch nicht sein. Meiner Meinung nach muss das doch eine kommunizierende Röhre sein. Und wir gehen ja nicht hin und sagen, wir schaffen die Agenda 2010 ab und wir gehen wieder in die Trennung von Arbeitslosen und Sozialhilfe, das ist das Kernprojekt. Aber wir sagen, wir sind auch nicht taub und blind und nehmen nochmal auf, wenn wir die Rückkopplung bekommen, dass sich die Situation für ältere Arbeitslose, gerade wenn sie lange eingezahlt haben, wenn das als ungerecht empfunden wird, dann kann man doch nicht nach 5 Jahren, nicht von heute auf morgen, sagen, ey, wir hören euch nicht zu, ihr seid uns egal, was ihr auch immer dazu senkt, Bürger. Das ist uns Schnuppe. Ich meine, das ist ja die umgekehrte Alternative. Und ich denke, man muss da wirklich versuchen, jetzt nicht das zu übertreiben. Ich finde, prinzipiell hat Franz Müntefering recht, aber ich finde, man muss auch offen genug sein, nach Jahren der Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern im Land, dass man auch nochmal Veränderungsbereitschaft zeigt.
Wie sehr hat dieser Streit den Franz Müntefering beschädigt? Der Spiegel hat geschrieben, im Kampf mit Kurt Beck habe Müntefering wörtlich seine Ehre verloren. Das ist nicht Augenhöhe zwischen Parteichef und Vizekanzler, das ist Herr und Knecht.
Blödsinn. Ich sag Ihnen mal, wer den Parteitag verfolgt hat, fleißig Phoenix geguckt hat, das war ja möglich, dann der muss doch ganz klar gesehen haben, dass da ein sehr starker Vizekanzler ist. Und dann haben sie sich auch gemeinsam präsentiert auf diesem Parteitag. Es gab Krach, gebe ich zu. Aber der ist ausgeräumt. Und der Parteivize, die Parteivize Andrea Nahles sagt ausdrücklich Respekt, das haben die beiden doch hingekriegt. Und zwar nicht irgendwie einer oben, einer unten, sondern hier, die standen da auf einer gleichen Stufe und so muss es auch sein.
Dieser bewegende Moment, wo dann Franz Müntefering und Kurt Beck da vorne vor dem Podium standen, war das aber nicht vielleicht auch Ausdruck eines kollektiv schlechten Gewissens der Partei gegenüber dem Vizekanzler?
Manchmal muss man sich streiten und manchmal muss man sich wieder versöhnen. Und für mich hatte es einfach so einen Moment, dass man sich auch wieder aussöhnt.
Das Image der SPD hat sich nach dem Parteitag in der Tat verbessert bei der Linkspartei. Die haben nämlich nach dem Parteitag gesagt, endlich würden die Sozialdemokraten anfangen zu begreifen, was richtig und wichtig ist, natürlich angeregt und angestoßen durch die Linkspartei, wenn das kein Bündnisangebot ist.
Gleichzeitig hat Lothar Bisky im Deutschlandfunk erklärt, dass die Linkspartei 2009 eine harte Oppositionsstrategie fahren will. Mit anderen Worten, die erklären öffentlich, das ist der Parteivorsitzende von denen, dass sie gar nicht mitregieren wollen. Schön, das ist ja eine Aussage. Ich kann Ihnen nur sagen, die SPD will regieren und offensichtlich kommt die Linkspartei deswegen als Bündnispartner nicht in Frage.
Gut, also das Linksbündnis ist es nicht. Die Ampel ist zumindest nach den letzten Wochen ziemlich unvorstellbar. Rot-Grün ist ziemlich unerreichbar. Wenn überhaupt, bleibt doch dann eigentlich nur die Fortsetzung der Großen Koalition nach 2009.
Sie sehen, dass ich ein wenig säuerlich gucke.
Ja gut, dann wollen wir an der Regierung bleiben.
Ist richtig, aber wir haben ja momentan einige schwierige Themen auf der Pipeline. Insbesondere wurmt uns natürlich, dass die Union beim Mindestlohn für die Postdienstleister einfach ein Jet sagt und verzögert und taktiert und das nicht wirklich durchschlägt. Also wir haben momentan das Gefühl, es wäre besser, wir würden 2009 wirklich in eine andere Mehrheitsfindung kommen. Und ich halte eine Ampel keinesfalls für ausgeschlossen. Das halte ich durchaus für möglich. Und zwar deswegen auch, weil die Union auch mit der FDP alleine überhaupt gar keine wirklichen Mehrheiten hat. Und nach dem doch eher... Uns wurde das ja angegangen, Linksruck, aber ich sehe das gerade bei den Grünen. Die machen bedingungsloses Grundeinkommen, die machen in der Außenpolitik wieder alte, zurück zum pazifistischen Grundton. Da sage ich klar, dann würde ich mal behaupten, ist das mit der Jamaika-Koalition sehr schwierig. Dann wird es fast schon wahrscheinlicher, dass wir eine Ampel hinkriegen, obwohl Guido Westerwelle uns da auch noch einiges zu kauen geben wird.
Ich habe so das Gefühl, dass besonders die SPD sich in der Koalition in der derzeitigen überhaupt nicht wohlfühlt.
Nö, das gebe ich auch offen zu. Ich bin mir aber fast sicher, dass das bei Philipp Missfelder und vielen in der Union genauso ist.
Man unterstellt ja der SPD immer einen Oppositionsreflex. Und zwar nicht nur dann, wenn sie in der Opposition ist, sondern auch, wenn sie die Regierung mitstellt.
Nee, haben wir nicht, sondern im Gegenteil, wir wollen was. Wir haben da einige Sachen, die uns am Herzen liegen, gerade diese Mindestlohnfrage oder auch Leiharbeit vor Missbrauch schützen oder auch die Frage Kinderzuschlag jetzt neu regeln. Das sind wirklich Sachen, da sind wir engagiert und wenn wir merken, wir stoßen da immer wieder auf Widerstände der Union, dann frustriert das einfach, wenn man merkt, dass die Kanzlerin, die in der Öffentlichkeit ja gut dasteht, sozusagen über den Wolken schwebt und wir uns da immer die Nasen blutig schlagen. Also das ist vielleicht so ein bisschen das Grundgefühl, was wir momentan haben und insoweit wäre ich schon dankbar, wenn sich der Ton und auch die Verbindlichkeit, mit der die Union das Ganze angeht, ein wenig steigern könnte.
In dem Zusammenhang hat Ihr Parteivorsitzender mal gesagt, einen Satz, den man mehrfach lesen muss, der hat gesagt, jetzt würden die Union und die Kanzlerin auch noch sich die Erfolge der SPD-Minister ans Revier heften. Das sei unfair. Da fragt man sich, ja, warum heftet sich die SPD diese Erfolge nicht ans Revier? Es sind ja SPD-Minister. Mhm.
Ja, das tun wir aber natürlich schon, wenn wir sehen, wie Franz Müntefering das hier mit dem Mindestlohn macht. Das macht man natürlich. Ich denke auch, dass gerade Sigmar Gabriel einen sehr guten Job macht und dass das auch jeder merkt. Und auf dem Parteitag hat er dafür riesen Unterstützung bekommen.
Aber nicht
auch Peer Stein, übrigens auch Peer Steinbrück. Sagen wir mal, Peer Steinbrück auf der anderen Seite zum Beispiel hat auch entgegen aller Unkenrufe auf dem Parteitag, auch wenn er manchmal ein bisschen der eigenen Partei auch mal die Leviten liest und so weiter, was nicht immer so richtig gut angekommen war in der Vergangenheit, aber trotzdem hat ihm diese Partei gezeigt, hey, du machst guten Job, wir tragen das mit, du bist auch stellvertretender Parteivorsitzender mit einem sehr guten Ergebnis. Also von daher denke ich mal, da wird auch manchmal so ein bisschen Legende gemacht, was die SPD und ihre Oppositionssehnsucht angeht, kann ich nichts von spüren.
Aber so ein richtig freudiges Bekenntnis Ihres Parteivorsitzenden zu den Erfolgen der Großen Koalition, das sucht man, glaube ich, ziemlich vergeblich. Liegt das auch daran, dass er vielleicht nicht in der Regierung ist?
Das werde ich ihm mal sagen, dass er da noch freudiger sein muss.
Ja, aber der Satz von Franz Müntefering, wer die Dividende für seine Politik einfahren will, der muss auch sagen, dass ihm die Aktien gehören. Hat er das einfach so dahingesagt?
Wissen Sie, ich habe eben ja viel Lobendes auch über Franz Müntefering gesagt. Aber was ich nicht mag, ist manchmal so ein bisschen dieser Oberlehrerton. Ich hatte das ja eigentlich immer mit Hans-Jochen Vogel verbunden, aber ich weiß nicht, in letzter Zeit hat der Franz Müntefering auch manchmal so einen kleinen Unterton. Ich finde, das ist gut gemeint, aber ich in der Sache haben wir das nicht nötig, was er da sagt. Aber die Minister, die müssen auch manchmal sich auch mal kritische Fragen gefallen lassen. Da hat die SPD eine andere Kultur vielleicht als die Union, das stimmt, hatte sie aber schon immer. Es kann nicht sein, dass die jedes Mal überrascht sind, wenn mal jemand im Bundestag nachfragt, hey, wie hast du denn das gemeint, Franz, oder wie hast du denn das gemeint, Peer Steinbrück? Also insoweit denke ich wirklich, abrüsten an der Stelle, auch untereinander. Diese Zitate stammen alle vor dem Parteitag und nicht nach dem Parteitag. Ich glaube, da hat sich einiges geklärt und befriedet. Und der Schwung, den wir jetzt haben, den möchte ich mir eigentlich jetzt auch nicht dadurch, dass ich wieder alte Zitate kommentiere und so, nehmen lassen.
Kapitalismus, ist das eigentlich ein Begriff, der für Sie nur schlecht besetzt ist oder gibt es da auch was Gutes?
Nein, der Kapitalismus ist erstmal, weil er auf einer Marktfunktion basiert, ein sehr effektives wirtschaftlich-ökonomisches System. Aber ein ungebremster Kapitalismus hat einen kannibalistischen Charakter, weil er oft die Grundlagen, auf denen er baut, Steuern muss man halt bezahlen, damit es gute Infrastruktur gibt. Wenn man kapitalistisch nur denkt, muss man alle Steuern abschaffen. Aber das bedeutet natürlich, dass man irgendwann keine Voraussetzungen mehr für gutes Wirtschaften hat. Also in anderen Worten, ich bin gegen ungebremsten Kapitalismus. Ich bin dafür, dass Kapitalismus Spielregeln hat und dass vor allem die Menschen, die in diesem Kapitalismus ja leben, dass die wirklich im Mittelpunkt stehen und nicht der Profitgeier.
Mit 18 Jahren hatten Sie einen schweren Autounfall. Die Narbe an Ihrer Stirn zeugt davon als immerwährendes Mahnmal. Sie sind damals knapp dem Tod entronnen.
Ja.
Sie haben sich danach gefragt, was hätte ich hinterlassen, wenn ich gestorben wäre. Diese Frage war so etwas wie Ihr politisches Erweckungserlebnis. Die Möglichkeit, Spuren zu hinterlassen, sind ja heute für Sie ungleich größer. Was möchten Sie denn hinterlassen?
Ich kann die Frage immer noch nicht richtig beantworten. Ich habe auch noch nicht so das Gefühl, ich muss mir Lebensbilanzen machen, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich seitdem ich darüber damals relativ ungewöhnlich mit 18 über sowas nachzudenken, glaube ich, dass ich seitdem versucht habe, nicht nur für das eigene berufliche Fortkommen, nicht nur für den eigenen Horizont, den man so hat als Individuum, Familie, Freunde, vielleicht Partner, sondern auch stärker zu überlegen, wie geht's eigentlich dem Land, wie geht's eigentlich anderen, leben die auch gut, haben die auch gute Bedingungen, auch nicht nur in Deutschland, sondern darüber hinaus. Also den Fokus, den habe ich und ich habe hoffentlich ein paar Sachen auch machen können in den letzten Jahren mit meinem politischen Engagement, wo ich mir im Nachhinein sagen kann, ich habe dazu beigetragen, dass unsere Demokratie funktioniert. Und wenn unsere Demokratie funktioniert, dann können nicht irgendwelche Leute, die ersetzen wollen durch autoritäre Systeme, Oberhand gewinnen. Und ganz abstrakt auf so einer Ebene freue ich mich eigentlich, dass ich von mir sagen kann, ich glaube, ich bin ein ganz guter Demokrat. Ob ich ein guter Politiker bin, das ist aber eine andere Frage.
Dann wollen wir uns in diesem Zusammenhang nochmal an die Abiturzeitung erinnern und Ihren Berufswunsch Hausfrau oder Bundeskanzlerin. In beiden Funktionen kann man ja jede Menge Spuren hinterlassen. Sigmund Freud lässt grüßen. Andrea Nahles, soweit Andrea Nahles im Phoenix-Dialog. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.